ja, da musste ich mich entscheiden. Und bei dem Gedanken, nicht mehr spielen zu können, da wurde ich sehr traurig. Also musste ich für meinen Hof eine Lösung finden und habe dann die Verantwortung einem anderen Landwirtschaftsmeister in die Hände gelegt. Und das ist ein Familienbetrieb, der auch nur eine Familie eben ernährt. Und ich habe mich als Betriebsleiter rausgezogen und habe ein neues Leben begonnen. Es ist vielfältiger und es ist schon härter geworden. Es hat... Hamburg galt ja immer so als ein bisschen beschaulich, ja, als Berlin ist es sicher auch noch, aber auch da, es gibt auch hier harte Ecken, keine Frage. Das war für mich wirklich, und das ist nicht übertrieben, so als wenn da jemand dir zu dir sagt, du solltest mal überlegen, zum Mond zu fliegen. Ja, wirklich war. Und dann aber ein paar Jahre später stand ich dann doch da und musste mich entscheiden.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Schauspieler und Synchronsprecher Peter Heinrich Brix. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist 1955 in Flensburg geboren und hast 1979 eine Ausbildung zum staatlich geprüften Landwirt abgeschlossen. 1983 hast du deine Liebe zum Schauspiel entdeckt, daraufhin Schauspielunterricht genommen und bist regelmäßig auf der Bühne des Niederdeutschen Theaters der Stadt Flensburg gestanden. Ab 1989 hast du dich dann hauptberuflich der Schauspielerei gewidmet und Rollen in Fernsehproduktionen, Hörspielen und als Synchronsprecher übernommen. 1995 wurdest du einem größeren Publikum durch die Rolle als Polizist Lothar Krüger in der Kultserie Großstadtrevier bekannt. Auch deine Rolle als Atsche in der Serie Neues aus Büttenwader erreichte Kultstatus. 2018 bist du zum Ermittlerteam der quotenstarken Krimireihe Nord-Nord-Mord gestoßen. Zudem bist du Ehrenkommissar der Polizei Hamburg. Du bist verheiratet und lebst in Hamburg und Schleswig-Holstein. Du bist also Landwirt und Schauspieler. Was können denn Schauspieler von Landwirten lernen und andersrum?
Vielen Schauspielern wünsche ich die Wurzeln, die man als Landwirt hat. Es ist natürlich so, dass du später startest, oder ich in dem Fall und auch sehr viel später, aber einfach ein Abitur zu machen, auf die Schauspielschule zu gehen und dann Schauspieler zu werden, halte ich auch für problematisch wäre übertrieben, aber das ist sicher eine Herausforderung, weil ich glaube, das hat alles mit dem richtigen Leben nur bedingt was zu tun, was wir machen. Mhm. Und tiefe Wurzeln habe ich durch die Landwirtschaft und das empfinde ich aus heutiger Perspektive allemal als Vorteil.
Ist es vielleicht die Geduld, die die beiden Berufe verbindet? Weil als Schauspieler musst du Geduld haben, wartest auf Drehbücher und am Set muss man dann auch wieder warten auf seinen Einsatz. Und bei der Landwirtschaft muss man ja auch Geduld haben. Da schmeißt man ja den Samen nicht aufs Feld und dann kommt da morgen was raus, sondern man erntet nur, was man Monate vorher gesät hat.
Das ist richtig, aber es ist so, dass diese beiden Berufe wirklich nichts miteinander zu tun haben. Das muss man ganz klar so sagen, weil als Schauspieler tust du so, als wenn du irgendwas könntest, jetzt in der Fiktion, und als Landwirt ist es gnadenlos. Und du musst sehr viele Euro in irgendwelche Maschinen stecken, bis unten einer rausfällt. Und als Schauspieler bist du dein eigenes Produkt mit all den Vor- und Nachteilen. Die Schauspieler haben leichtes Gepäck. Da ist natürlich auch schnell mal die Luft raus. Das ist alles, ja, das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Möchte ich wirklich so sagen, auch aus Distanz raus.
Ist es so, dass du beides so gerne machst, weil das eine das andere im Grunde überhaupt nichts miteinander zu tun hat und du dadurch aber deine eigenen Interessen und Fähigkeiten einfach gut ausspielen kannst?
Das war ja eine Reihenfolge. Ich war Landwirt und dann bin ich durch Zufall zur Schauspielerei gekommen und habe die Freude am Spiel gehabt. Und das ist sowieso der Schlüssel zu allem. Du musst Freude am Spiel haben. So. Und dann stand ich, um das jetzt abzukürzen, nach 6 Jahren bei der Niederdeutschen Bühne vor der Frage, also es ging so nicht weiter vom Pensum her, nicht? Das war damals auch schon mit 700.000 D-Mark von der Stadt subventioniert mit einem sehr guten Regisseur und Bühnenleiter. Und ja, da musste ich mich entscheiden. Und bei dem Gedanken, nicht mehr spielen zu können, da wurde ich sehr traurig. Also musste ich für meinen Hof eine Lösung finden und habe dann die Verantwortung einem anderen Landwirtschaftsmeister in die Hände gelegt. Und das ist ein Familienbetrieb, der auch nur eine Familie eben ernährt. Und ich habe mich als Betriebsleiter rausgezogen und habe ein neues Leben begonnen. Und er hat den Hof verantwortlich gemacht, 30 Jahre.
Und ist das denn so, dass du da trotzdem immer mal hinfährst und wie andere Leute im Schrebergarten so ein bisschen da vor sich hin puddeln, dass du das auch machst oder sagst du, nee, da darf ich in die ganzen Abläufe gar nicht eingreifen, weil da habe ich eigentlich gar keine Ahnung mehr von?
Na, also richtig von der aktiven Landwirtschaft habe ich mit Sicherheit keine Ahnung. Das ist schon ein Beruf, der ständig von der Weiterbildung lebt. Aber dieser Hof ist ja, wie gesagt, ein Familienbetrieb und der Landwirtschaftsmeister ist mittlerweile in Rente und der Betrieb ist stillgelegt. Und da habe ich mir das schon so jetzt ein bisschen hingemacht, dass man das so beschreiben kann, wie du das sagst, dass ich da so ein bisschen so dies und jenes mache, aber natürlich nichts auf Ertrag und nichts auf Leistung und renaturisiere da eine Menge und habe da große Freude. Kann das ja, kann sehr gut da lange alleine das aushalten und dann gehe ich wieder auf die Szene.
Und dass ihr den dann stillgelegt habt, lag dann auch daran, dass du einfach keinen Nachfolger gefunden hast oder hattest du einfach keinen Bock da drauf und hast gesagt, so, das ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel?
Ja, das ist ein abgeschlossenes Kapitel, weil auch schon die Betriebsgröße heute überhaupt nicht mehr überlebensfähig wäre. Weil auch da ist ja so viel Veränderung und die Betriebsgrößen sind ja enorm und das war von daher schon nicht möglich und war keine Nachfolge zu finden. Und das ist aber alles schon auch, war auch alles so von langer Hand so vorbereitet.
Wenn man da nicht so nah dran ist, wie ich jetzt hier auch in so einer Großstadt, dann hat man ja auf der einen Seite so einen romantischen Blick auf Bauernhöfe und den Landwirt, also Ferien auf dem Bauernhof. Meine Kindheit habe ich auch zum großen Teil auf dem Bauernhof verbracht, weil ich tatsächlich auf dem Land aufgewachsen bin. Und auf der anderen Seite natürlich der sehr unromantische Teil mit den Blockaden, mit den Streitereien, mit den EU-Subventionen, wie auch immer. Welcher Teil ist denn der, der bei dir mehr so einnimmt in deinen Gedanken? Also eher die Probleme oder doch noch auch ein bisschen Hauch noch von Romantik?
Naja, was ich da lebe jetzt in meiner Situation ist die Romantik und es sind die Vorteile vom Landleben. Und wenn du jetzt als Landwirt hauptberuflich unterwegs bist, dann ist das natürlich knallhart. Und das ist auch ähnlich. Da gibt's dann eine Parallele zur Schauspielerei. Da denkt man auch immer alles Glamour, Glitzer und Prosecco, sage ich jetzt mal übertrieben. Und das ist auch ein knallharter Beruf mit all den Vor- und Nachteilen. Also das ist auch ein sehr schöner Beruf, aber das kann auch gnadenlos sein. Und so ist das in der Landwirtschaft letztendlich auch wie in jedem anderen Beruf.
Ja, wir kommen zu unserer Schnellfragerunde, nämlich den Lieblingen. Und ich möchte gerne von dir wissen, welches ist dein Lieblingsgewässer?
Bismarck.
Tiefgefroren oder auch zimmerwarm?
Zimmerwarm.
Okay. Welches ist dein Lieblingskneipe?
Ja, da tue ich mich schwer. Damals war es das Legendär. Da ich habe ja in den ersten Jahren in Eppendorf gelebt, aber das gibt es so auch nicht mehr. Und diese Art Kneipen gibt es so nicht mehr. Es gibt noch das Borchers da an der Geschwister-Scholl-Straße. Das ist auch sehr schön. Also ich mag diese Schankwirtschaften oder wie nennt man das so? Diese viel Holz.
Mhm. Welches ist dein Lieblingsaussichtspunkt?
Oh, da muss ich leider auch so langweilig sein wie viele andere. Es ist natürlich der Hafen. Wenn du da oben beim Hotel Hafen Hamburg stehst und darüber schaust, dann hat das ja doch wohl ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal. Das ist schon was Besonderes.
Welches ist dein Lieblingstheater?
Ach, da ist es wohl doch das Thalia. Das ist eine Adresse, zu der ich das natürlich bei meinem Weg nie geschafft habe. Und ich habe großen Respekt vor dem, was die da machen.
Welches ist dein Lieblingsfernsehformat aus Hamburg?
Da müsste ich wieder lange überlegen. Es gibt so viel aus Hamburg. Ach, früher war es für mich das Großstadtrevier. Ich habe jetzt länger nicht mehr reingeschaut. Vielleicht ist es das noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast bei mindestens zwei Formaten mitgespielt, die hier regelmäßig genannt werden. Denn Büttenwader ist ja auch schon häufiger mal genannt
worden. Ja, das ist jetzt kein astreines Hamburger Format. Das ist ja so ein bisschen, aber wenn du das dazu zählst, dann bin ich natürlich dabei. Büttenwader war für mich ja auch als derjenige, der mit dabei war, was ganz Besonderes.
Was war denn das Besondere daran an Büttenwader? Also ich meine, beide Formate haben so Kultstatus. Kult kann man immer nicht so richtig erklären.
Ist auch
wie sowas entsteht und ob das jetzt nur ein Trend ist. Aber bei euch hat das ja auch schon mit einer gewissen Qualität zu tun gehabt. Also gerade du und Jan Fedder haben ja eine riesen Spielfreude auch immer an den Tag gelegt, wie ihr euch in eurer Dösbaddeligkeit da so durch die Geschichten getragen habt, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Das sind glückliche Umstände, die immer dazu führen. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die kannst du nicht programmieren. Gott sei Dank ist das so wie in der Musik. Du kannst nicht sagen, so heute schreiben wir einen Hit. dann nehmen wir das und dies und jenes und dann wird es ein Hit, so wird es eben nichts. Und so ist das bei einigen Formaten eben auch und das war ein wunderbar glücklicher Umstand. Ich meine, Jan und ich, wir hatten auch komplett verschiedenes Leben geführt, aber wir hatten auch eine ganz große gemeinsame Ebene und ich meine, das waren einfach wunderbare Bücher. Wenn da zwei Bauern am Tisch sitzen und sich über die Weltphilosophie unterhalten und über ihre Probleme und Nicht-Probleme und von Neid getränkt, dann versuchen zu irgendeinem Ziel zu kommen. Das war schon toll und da sind auch viele Dinge so zwischen den Zeilen gespielt worden, die du mit anderen dann so vielleicht nicht spielen kannst. Und das waren die Typen, die es so heute nicht mehr gibt. Auch das war ein glücklicher Umstand, wie beim Ohnsorgtheater. Also diese Leute wie Henry Wahl oder Otto Lüthje und wie sie alle hießen, die gibt es heute so nicht mehr. So, und das hat aber davon gelebt und Büttenwader hat auch von den Typen gelebt. Und es hat alles seine Zeit und manchmal ist dann die Zeit vorbei.
Die Zeit vorbei war für dich irgendwann auch im Großstadtrevier. War das von deiner Seite aus so gewollt oder hat man gesagt, ach, die Figur gibt nicht mehr genug her, wie das ja auch manchmal der Fall ist?
Ja, das hätte auch passieren können, das weiß man nie, aber ich war 14 Jahre dabei und hatte das Gefühl, ich muss da jetzt mal selber eine Veränderung einleiten. Ich wollte auch rausgehen und nicht gegangen werden und ja, auch da hatte ich das Gefühl, die Zeit ist um, das hatte ich eigentlich schon so 2 Jahre vorher so.
Woran merkt man das, dass die Zeit um ist?
Ja, man kann es gar nicht so genau formulieren. Das ist fast wie ein Bauchgefühl. Du stehst da, vielleicht ist das so wie mit einer Beziehung, wo du irgendwo dann an einem Abend denkst, vielleicht ist das doch besser. Ja, das ist so. Und ich glaube, man muss auf solche Dinge hören. Gerade in künstlerischen Berufen muss man da drauf hören. Und darf auch nicht ängstlich sein, was die Entscheidung angeht, wenn man das Glück hat, Entscheidungen treffen zu dürfen in diese Richtung.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Kommen wir mal zu deinem Werdegang. Du bist in Flensburg geboren worden. Flensburg ist so bundesweit bekannt, einmal für das Verkehrsstrafregister. Ich sag mal, bis vor 10, 20 Jahren auch noch für Beate Uhse. Jetzt wahrscheinlich eher für Santiano. Und natürlich eine hervorragende Handballmannschaft. Was ist denn für dich Flensburg? Was sind vor allen Dingen so deine ersten Kindheitserinnerungen daran?
Na, die Jugenderinnerung möchte ich sehr. Also ich habe ja sehr gerne Fußball gespielt, habe viel in Flensburg Fußball gespielt. Ich hatte viele Freunde in Flensburg und Flensburg war für mich immer so der Ausflug in die Stadt. Und wenn ich so an meine frühe Jugend zurückdenke, dann war Flensburg wahnsinnig groß. Und wenn ich heute dahin komme, ist Flensburg nicht mehr so groß. Und ich weiß nicht, was die da verändert haben.
Vielleicht ist es einfach nur gewachsen. Ja. Muss man Handballfan sein, wenn man in Flensburg oder in der Nähe aufwächst? Oder hatte ich das nie so richtig mitgerissen? Du bist sofort auf Fußball umgestiegen, nachdem ich Handball gesagt habe.
Ja, ich bin kein Handballfan, das bin ich nicht. Ich weiß um die Leistung, die da gebracht wird. Finde das auch ganz toll, dass sie das jetzt so beständig da, so einen Handballverein aufgebaut haben. Ich weiß noch, als das losging mit TSB Flensburg, glaube ich, waren die ersten, die in der Bundesliga spielten. Aber ich weiß ich nicht, das haut mich nicht um. Ich kann das Spiel auch nicht lesen und ich gucke lieber ein Fußballspiel.
Wie oft guckst du denn ein Fußballspiel und fährst dann auch nach Flensburg oder dann doch lieber nach Hamburg rein, wenn du dann eh sowieso hier bist?
Ja, in Flensburg habe ich ein Angebot, aber Weiche 08, die sind ja auch ziemlich am Kommen. Da will ich auch nochmal hin. Und es gibt leider immer weniger Fußballvereine da oben und ich habe auch jetzt nicht mehr den Zugang. Früher habe ich sehr viel Fußball geschaut da, aber ich gucke gerne Fußball. Ich habe aber keinen PTV, weil mir das zu viel Zeit frisst und ich gucke auch gerne die Sportschau, solange sie da noch Spiele zeigen und wenn sie mir die nicht zeigen im Free-TV, dann sage ich, spielt doch alleine.
So kann man das natürlich machen. So, irgendwann bist du dann nach Hamburg gekommen. Was war denn Hamburg für dich? War das so der Ort der Verheißung? Oder war das viel unspektakulärer, als man sich das vorstellt, wenn man so 1,5 Stunden braucht, um dahin zu kommen? War das schon als Jugendlicher irgendwie ein Thema, um da die große weite Welt, sprich die Reeperbahn und die Bars, irgendwie zu erkunden?
Nee, als Jugendlicher war das gar kein Thema und Hamburg war weit weg. Und als ich dann mich entschieden habe, Schauspieler zu werden, ohne zu wissen, auf was ich mich da eigentlich einlasse, da war ich mir darüber im Klaren, dass das natürlich mit einem Standortwechsel zusammenhängen muss, weil hier spielt die Musik. Als die erste Stadt, wo die Musik spielt, also nach Berlin oder nach München, das war ja gar nicht die Frage. So, ja, und das war ein Riesenabenteuer und die große Unbekannte. Und ja, ein Bauer kommt in die Stadt, kann ich wirklich nur sagen. Und gut, ich war jetzt nicht das erste Mal in einer Großstadt, hatte auch zu dem Zeitpunkt schon Kontakt zu dieser Musikszene, der Berliner Musikszene, Meinecke und wie sie alle hießen, weil der Saxophonist von Ulla Meinecke bei uns im Dorf lebte. Wir hatten da auch eine wunderbare Zeit, so eine Szenezeit da oben. Ja, und das war aber alles, was ich über eine Stadt wusste. Und dann musst du sie erleben. Musst dir das erobern, musst es erleben. Und das war eine harte Szene. Ich war schon 34, bin dann zur Anne Marx Rocke, damals die Leiterin der staatlichen Schauspielschule oder Gründerin. Die war damals, als ich dahin ging, Anfang der 90er, schon über 90 Jahre alt. Eine wunderbare, große, alte Dame, die mir Unterricht gab.
War das die Konsequenz für dich, Schauspielunterricht zu nehmen, wenn man jetzt so heute, oder ich sag mal, es gibt auch viele bekannte Schauspieler, die gar keine Schauspielschule gesehen haben. Jürgen Vogel wird an der Stelle, glaube ich, immer genannt.
Ja, ja.
Wie war das für dich? Welche Konsequenz steckte dahinter?
Nein, man wollte versuchen, das so hinzubekommen, dass ich einigermaßen sprechen konnte. Ich wollte dann ja, ich habe ja einen starken norddeutschen Akzent, der unüberhörbar ist. Und das hat man hat das ja auch nicht geschafft, das wegzubekommen. Im Nachhinein bin ich sehr froh darüber. Ja, einfach so sprachlich. Das ging auch nur um Sprache. Ich habe natürlich auch eine Schauspielschule nie von innen gesehen. Und mein Schauspielunterricht war tatsächlich die Bühne, die niederdeutsche Bühne. Ich habe dann ja auch in Hamburg bei Gerda gespielt, im Theater im Zimmer, was damals auch sehr gut war. Und am Ernst-Deutsch-Theater, und das war mein Unterricht, Learning by Doing und Drehen, ja, bin ich so nach und nach reingewachsen.
Wie fühlte sich Hamburg in den 90ern für dich so an?
Toll. Hab das erlebt, was andere mit 16 erleben, wenn sie in die Stadt kommen. Toll. Und es war auch harte Szene für mich. Und ich habe aber nie, selbst in schwersten Zeiten, weil du nicht weißt, wie du jetzt deine Brötchen auf den Haufen kriegst, gesagt, hätte ich es bloß nicht gemacht. Aber ich stand da mit dem Arsch an der Wand und habe schon manchmal gedacht, wie soll das bloß weitergehen? Ich hatte ein möbliertes Zimmer gemietet für 500 D-Mark im Monat und dachte, ich bin ein Hochstapler. 500 D-Mark von der Schauspielerei monatlich. Ja, so fing es an. Man hat mich hier auch ausgelacht und nicht ganz unbegründet vielleicht.
Jetzt unterliegt diese Stadt doch einem sehr starken Wandel, also wahrscheinlich auch jedes Dorf. Aber was fehlt dir an Hamburg heutzutage? Du hast ja vorhin schon die Kneipen angesprochen, die es vielleicht so nicht mehr gibt. Gibt es noch so andere Dinge, wo du sagst, Mensch, schade?
Naja gut, das ist ein gesamtgesellschaftliches Ding. Natürlich verändert sich das. 30 Jahre ist viel. Was mir auffällt, ist, dass natürlich in all diesen Großstädten in unserem Land, das wird alles viel schneller, es wird enger, es wird dichter, die Leute sind gestresster, aus verschiedenen Gründen. Und ja, es ist vielfältiger und es ist schon härter geworden. Hamburg galt ja immer so als ein bisschen beschaulicher, als Berlin ist es sicher auch noch, aber auch da. Es gibt auch hier harte Ecken, keine Frage.
Ich habe ja vorhin vorgetragen, dass du sowohl in Hamburg als auch im nördlichen Schleswig-Holstein lebst. Was ist denn das eine und was das andere für dich? Also ich ahne ja, dass das eine der Rückzugsorte ist und dass das nicht Hamburg ist. Aber welche Bedeutung hat das in deinem Leben? So vom Biorhythmus her.
Naja, erstmal empfinde ich das als sehr großes Privileg. Und der Vorteil liegt in beiden. Ich denke, du musst wegfahren, um nach Hause zu kommen. In so einer abgewandelten Form kann man das vielleicht sagen. Es ist natürlich wunderbar. Ich bin gerne auf dem Land und da kommst du runter und da atmest du eine andere Luft. Und dann gehst du wieder auf die Szene und gehst raus. Und du brauchst aber auch diesen Reiz. Du brauchst die Impulse. Und das ist auch aus meiner Sicht das große Privileg, dass ich noch drehen kann und drehe. Da muss ich mich dann wieder aufpumpen. Und wenn ich auf dem Land bin, dann dusche ich auch mal 4 Tage nicht und habe die dreckigen Klamotten an und so. Aber beides in der Ausschließlichkeit ist zu machen, aber ich freue mich, dass ich beide Welten habe.
Ist Hamburg denn das Südlichste, was du so erlebst? Ich kann mir dich ja gar nicht vorstellen, dass du mal in so einem, es gibt ja so Krimis in europäischen Städten, Lissabon und Bozen und was weiß ich nicht alles, oder in Lederhosen möglicherweise auf dem Oktoberfest. Das kommt für mich in meiner Fantasie gar nicht vor.
Ja, merkwürdig, bei der Fantasie so vieler Leute nicht. Aber ich kann dazu sagen, ich habe auch schon auf Gran Canaria gedreht und ich war schon in Marokko und so weiter. Aber ich, das stimmt, das bietet sich bei mir nicht gerade an, drängt sich nicht auf, möchte ich mal sagen. Und ich reise auch nicht viel und bin da schon sehr einfältig. An der Stelle könnte man sagen, ich sage eben, ich bin verwurzelt und habe auch eine klare norddeutsche Identität. Ich habe natürlich auch in Bayern gedreht und mit Ottfried Fischer war ich ja nun auch 10 Jahre unterwegs, mit Pfarrer Braun überall in Deutschland. Und Und da unten in Bayern bin ich schon auch gerne. Und die Bayern und die Norddeutschen, die mögen sich schon mal grundsätzlich.
Worauf achtest du denn bei der Rollenauswahl? Es ist ja, mittlerweile wird ja nicht mehr so viel gedreht, wie es vielleicht mal vor ein paar Jahren war. Wie viele Angebote man bekommt, das kann man wahrscheinlich gar nicht genau sagen, woran das manchmal liegt. Es gibt ja Schauspieler und Schauspieler, die haben große Filmpreise gewonnen und danach erstmal gar nichts gedreht. Wie ist das bei dir? Ist das so ein steter, fließender Fluss? Und wonach suchst du dann aus?
Ja, bei mir ist das auch das alles anders als bei anderen. Also ich bin immer in Formate reingekommen und bin da lange geblieben. Das waren auch oft langlebige Formate. Also ich meine, das war Büttenwader 24 Jahre und das Großstadtrevier und auch Pfarrer Braun haben wir ja 10 Jahre gemacht und jetzt bin ich bei Nord-Nord-Mord ja auch schon einige Jahre. Es entsteht so, ich habe relativ wenig Angebote für Episoden, Rollen. Und kriege jetzt allerdings zunehmend Bücher auf den Tisch für Hauptrollen in Fernsehfilmen. Und das ist sehr schön, da bin ich sehr dankbar. Die haben auch unterschiedliche Qualitäten und die meisten sind, naja. Aber ab und zu kommt ein Buch auf den Tisch, wo du denkst, toll. Und ja, da muss man dann mal gucken. Aber bis man dann sowas dreht, ist auch nochmal eine andere Sache und dauert. Und auch vieles verläuft wieder im Sande.
Gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die das mal selber dann in die Hand nehmen mit den Rollen, sprich mal ein Drehbuch schreiben oder vielleicht Regie. Hat sie da nie in den Fingern gekribbelt?
Nee, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt in der Lage bin, Regie zu führen. Das ist schon ein Beruf und das würde ich mir so nicht zutrauen. Aber ich arbeite gerne mit guten Regisseuren zusammen und gute Regisseure halten das auch aus, dass man die Einflüsse der Schauspieler zulässt. Und so ist das bei den Drehbüchern auch. Ich habe jetzt gerade einen Film gedreht, bald ausgestrahlt wird. Und da war die Entwicklungszeit des Drehbuchs 5 Jahre. Das habe ich aber nicht geschrieben, aber ich bin dann schon in der glücklichen Lage, sehr eng dran zu sein und das eine oder andere dazu sagen zu können, was man dann auch wiederfindet.
Ist Theater noch eine Idee für dich? Ich meine, du hast ja angefangen in der Schauspielerei. Würdest du dich nochmal gerne irgendwo auf eine Bühne stellen? Wenn das Thalia ruft, wahrscheinlich schon.
Ja, aber das so werden die, glaube ich, nicht machen. Und das ist dann auch immer eine Frage des Inhalts. Und es gab da mal so ein paar Dinge, die auf dem Tisch lagen. Und ich hatte mal so 13, 14, 15 in dem Zeitraum auch ein bisschen so eine Delle beim Drehen. Ansonsten drehe ich ja seit 30 Jahren. Das ist ja auch der Wahnsinn. Bin jetzt wirklich, also 2024, 30 Jahre ausschließlich am Drehen. Aber immer so ein bisschen unterm Radar, nie Weltmeister. Und da befinde ich mich ja auch in der Minderheit. So, und insofern war Theater eigentlich nie so ein Thema. Und dann hatte ich aber auch ein paar Angebote für Theater, aber das hat mich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Ja, das kann ich so sagen.
Also es kommt irgendwie, du musst nicht groß kämpfen. Und wenn nichts kommt, ist es auch nicht so schlimm, weil du es in Schleswig-Holstein einfach auch sehr schön hast.
Ja, und ich bin ja nun auch im Kern ein Bauer geblieben und habe auch immer mein Geld festgehalten und habe, wie gesagt, auch viel Glück gehabt. Und ich muss kein Weltmeister werden und ich habe auch keine Ex-Frau in Spanien mit 7 Kindern. Und das ist alles auch sehr glücklich gelaufen.
Wir kommen zu unserer Rubrik Die Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein, was wir hier so aufgenommen haben für dich.
Aha. Hallo Herr Brix, hier spricht Irit Marie Lenz aus dem Schokoversum, dem Schokoladenmuseum in Hamburg. Und mich würde interessieren, womit Sie sich gerne nach getaner Arbeit belohnen.
Oh, das ist aber ein Volltreffer. Ich bin ein Schokoladenjunkie und muss mich da deutlich disziplinieren, damit ich da nicht ins Uferlose stürze.
Und Schokolade dann als Tafel oder auch so als Pudding oder in anderen
Speisen? Nee, als Tafel so. Aber keine ganze im Stück.
Wir hören in die nächste Frage rein.
Ja, moin Peter, hier ist Jarrit die Barber und ich weiß, du bist auch ein Platschnacker. Und ich frage mich die ganze Zeit in mein Leben, wenn du und ich zu so einem Eden gehst, was hast du zu einem Eden bestellt?
Brotkartoffeln.
Ja?
Ja, ich esse
mit Speck und Ei und allem, also ja, quasi.
Ja, amtliche Bratkartoffeln müssen nicht mit Speck sein, können aber auch mit Speck sein und einen schönen Hering dazu. In den verschiedensten Formen, Bismarck oder gebraten.
Ja. Wenn du tatsächlich ja so viel am Set bist, wie das ja nun mal so ist, wenn man in Serien ist und da einigermaßen präsent ist, dann hat man ja schon mal ein paar Tage, wo man voll versorgt wird mit Essen. Wie wichtig ist Essen denn für dich in deinem Leben? Also geht deine Laune richtig nach unten, wenn das Essen kacke ist zum Beispiel? Da achten ja mittlerweile viele Filmproduktionen drauf, dass das Essen einigermaßen vernünftig ist.
Ja, das ist auch klug, darauf zu achten. Essen ist elementar. Also ich achte sehr darauf, was ich esse. Natürlich wäre ja auch blöd, wenn ich es nicht täte. Manchen würde ich es wünschen, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit an der Stelle. Nein, aber wenn ich schlechte Sachen esse, dann geht's mir auch schlecht. Also das kann ich wirklich so sagen. Ich esse nicht sehr viel, aber was ich esse, das darf schon gerne frisch sein. Und ja, und was die Verpflegung am Set angeht, die ist wirklich schon sehr gut und auch sehr breit aufgestellt, sodass man auch immer was findet an Gemüse und an Salat und so weiter. Und wenn man möchte, kann man ein Stück Fleisch essen, aber das muss man nicht. Oder auch Fisch und was es so gibt.
Nun hast du ja wahrscheinlich einen vollen Garten mit allem, was so der liebe Gott an Gemüse und Obst geschaffen hat. Verarbeitest du das denn tatsächlich auch? Also kann ich mir das so romantisch vorstellen wie bei meiner Oma, die so Weggläser da stehen hat und im Grunde die nächsten 10 Jahre voll ausgestattet ist mit allem?
Du überschätzt mich maßlos. Das könnte man machen, da müsste man sich aber dann musst du da ja wirklich ausschließlich wohnen. Weil Gemüse anzubauen, das ist schon eine Sache, da muss man sich wirklich drum kümmern, da muss man sich auskennen und das ist arbeitsintensiv. Und ich gestalte mir das so, dass ich da was machen kann, aber nicht machen muss. Das ist alles sehr rustikal und da sind keine Dinge, also maximal ein bisschen Schnittlauch und Rosmarin, mehr ist nicht.
Also gibt's auch mal tiefgefrorene Erbsen oder Bohnen aus einem Tiefkühlfach?
Ja, ich meine, die Versorgung da oben mit frischen Dingen ist natürlich genauso möglich wie hier in der Stadt auch. Und ich bin auch leider nicht der Mensch, der jetzt gerne und viel kocht, aber ich habe eine liebe Frau, die dann auch mal für mich kocht und dann, glaube ich, findet die auch frische Sachen.
Wie gerne kochst du denn?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nee.
Würdest du denn deine Bratkartoffeln hinkriegen oder?
Ja, da gab es einige Versuchsreihen und die sind nicht zur Zufriedenheit aller gelaufen. Ja, ich sag doch, es ist schon sehr special. Aber dafür bin ich eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen.
Naja, du hast einen Beruf, wo es immer zu essen gibt irgendwie. Ja. Offensichtlich eine Frau, die auch einigermaßen gut kocht und ja. Den Rest
ja.
Gibt es unterwegs.
So ist es.
Wie gerne gehst du denn essen tatsächlich dann?
Das kommt drauf an, wo. Also relativ wenig, relativ selten. Bin manchmal auch so ein bisschen scheu rauszugehen oder träge, nenn es wie du willst. Aber auch da oben auf dem Land gibt es mittlerweile sehr gute Lokale, wo so mit regionalen Produkten und sehr fähigen jungen Leuten, die da so Läden aufgemacht haben. Und da gehe ich schon mal ganz gerne hin und schon alleine, weil man sowas unterstützen muss, wie ich finde. Hab davor großen Respekt.
Wenn man so wie ich häufiger die Flensburger Bierwerbung sieht, dann weiß man ja, dass die Leute da oben unglaublich wenig reden und wirklich das bisschen, was zu sagen ist, auch in wenigen Worten sagen. Bist du da oben der bunte Paradiesvogel, der regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist, der in der Showbranche ist, oder bist du da gar nicht angesprochen, weil die Leute eh sowieso so wenig reden, wie ich vorhin sagte?
Das kommt auf die Leute an, aber nicht, weil sie wenig reden. Auch da wird man angesprochen, aber in Hamburg natürlich auch und auch woanders. Und es kommt auf die Leute an und nicht auf den Standort, wo man sich befindet. Da gibt's distanzierte Leute. Manchmal wundert man sich, dann kommen sie nach einer gewissen Zeit und man hat gar nicht gemerkt, dass die einen erkannt haben, sehr distanziert. Und ja, und andere fallen dir fast um den Hals und das ist so sehr unterschiedlich. Aber das ist nicht standortbedingt, sage ich mal, das passiert in Flensburg oder in Hamburg oder in Berlin ähnlich.
Gewöhnt man sich da an so eine Popularität, wenn man irgendwie 30 Jahre eigentlich ja wirklich jede Woche bei den Leuten im Wohnzimmer ist, auch durch die ganzen Wiederholungen und
ja,
so?
Ja, ist tatsächlich so. Es vergeht keine Woche, wo man nicht irgendwo auftaucht. Und wenn man dann noch so eine Nase im Gesicht hat wie ich, dann kann man sich auch ruhig eine Kapuze überziehen, dann kommt das auch noch vor, dass Leute einen erkennen. In aller Regel ist das sehr nett. Und wenn ich sehr privat unterwegs bin, dann kann das manchmal, erschrecke ich mich dann so, ich so denke, oh ja, stimmt. Die Vorteile überwiegen bei weitem und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich weiß, wie sehr man präsent sein muss in der Öffentlichkeit, um überhaupt eine gewisse Identität zu erwerben.
Jan Fedder war jemand, der dich ja nicht nur in Buttenwader begleitet hat, sondern vor allen Dingen auch im Großstadtrevier. Der hat das ja ein bisschen anders gehalten. Der war ja wahnsinnig populär und man hatte so das Gefühl, man konnte auch regelmäßig mit ihm irgendwo zusammenkommen in einer Kneipe hier in Hamburg. Also hatte eine unglaubliche Popularität, was sich ja am Ende dann auch in der Trauerfeier wieder gespiegelt hat. Hat dich das immer eher so abgestoßen oder erschrocken oder war das eine bewusste Distanzierung von dem Weg, den Jan gegangen ist?
Nö, das ist, der eine lebt so und der andere lebt anders. Und das war seine Identität und ich habe eine andere. Wir waren auch zusammen unterwegs. Und ich erinnere mich mal, wir waren ja auch damals noch immer mal in der Ritze, als Hanne noch lebte.
Ja.
Das war übrigens auch eine tolle Kneipe. Und da sind wir dann aber dann nicht vor Mitternacht eingetrudelt. Und da haben wir dann schon... Und ich kann mich noch erinnern, morgens um 5, ich sage, Alter, jetzt muss ich mal nach Hause. Wieso willst du denn jetzt nach Hause? Bloß weil das 5 ist? Ja, hast auch wieder recht. Und dann sind wir, glaube ich, um 8 da raus oder so. Und ich war 3 Tage krank und er war am nächsten Abend schon wieder am Start. Das war der Unterschied. Nein, das waren schöne Abende, ohne Frage. Und das war, da geht es gar nicht um Prinzipienreiterei oder so. Der eine lebt so und der andere lebt anders. Und für ihn stimmte das so und für mich stimmt das so. Und darum geht's.
Du bist ja in den Rollen, zumindest die dich bekannt gemacht haben, immer eher auf der guten Seite des Gesetzes. Reizen dich Ganoven gar nicht oder liege ich da einfach falsch, weil ich dein Werk nicht so richtig kenne?
Nö, das stimmt, das ist sehr selten. Ich habe jetzt ja gerade einen kleinen Ganoven gespielt, Knastrologen und Fälscher. So, das finde ich ja toll, so kleinen Ganoven. Ich habe auch mal zu Beginn einen Kindesentführer gespielt und all diese Dinge. Das hätte bei mir hängen bleiben können. Bin ich ganz froh darüber, dass das nicht so gekommen ist. Und es ist letztlich auch nicht wichtig. Wichtig ist ja immer die Figur. Was ist inhaltlich mit dieser Figur zu verbinden oder was ist da zu verhacken? Das, ja, kommt vielleicht noch. Oh, ein Schwerverbrecher würde ich nicht sagen. Nein, das kommt drauf an. Warum ist er Schwerverbrecher?
Was würde dich denn tatsächlich noch reizen? So klassische Rollen? Gibt es irgendeine Figur, wo du sagen würdest, ach, das wäre noch toll, wenn mir das jemand zutrauen würde?
Ja, ich habe da das Glück, dass da jetzt tatsächlich solche Dinge kommen. Ich habe da so ein Ding am Start, so ein bisschen so eine Art Hochstapler, so ein, eigentlich auf eine Art Lebenskünstler. Gibt ja so Leute, die sich so durchs Leben wieseln. So aus der Ecke. Und ansonsten, ich bin nicht derjenige, der sagt, ich muss unbedingt nochmal King Lear spielen oder sowas. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich empfinde das als großes Privileg, dass man mir überhaupt Bücher auf den Tisch legt. So. Und das ist ein Riesenprivileg, dass ich als alter Sack sagen kann, nee, das glaube ich, habe ich schon 80 Mal gespielt. Du kriegst ja oft Dinge, die du schon gemacht hast. Und das möchte ich jetzt vielleicht nicht. Und das ist doch auch ein Riesenprivileg.
Wir kommen zur nächsten Rubrik. Das ist Wissenswertes und jetzt kommst du. Die Deutsche Sesamstraße liegt in Tonndorf im Osten Hamburgs. Dort wird die Kultkindersendung auf dem Gelände vom Studio Hamburg im Auftrag des NDR produziert, der seit 1973 Lizenznehmer des amerikanischen Bildungsprogramms ist. Mittlerweile gibt es 3000 Folgen der Sesamstraße. Wer sind denn die Helden deiner Kindheit?
Die Helden meiner Kindheit? Wird man nicht mehr kennen. Das gab eine Western-Serie am Fuß der Blauen Berge mit Jess Harper und Jim Buckley. Das wird keiner kennen. Fury, das war auch so eine Kinderserie damals. Und natürlich Bonanza.
Oh ja, Bonanza. Auf der gesamten Reeperbahn herrscht ein Glasflaschenverbotsgesetz. Wer trotzdem eine Flasche dabei hat, kann mit bis zu 5.000 Euro bestraft werden. Welches Fehlverhalten sollte konsequenter bestraft werden im Allgemeinen?
Also das ist eindeutig konsequent bestraft, was du da gerade zitiert hast. Was man konsequenter bestrafen sollte, das weiß ich jetzt aus dem Stand nicht. Man müsste überhaupt dazu kommen. Ich glaube, dass dieser Abstand zwischen der Tat oder dem Vorkommen oder wie immer man will und der Bestrafung, der dürfte nicht so weit auseinander liegen. Aber das ist leicht gefordert, weil das muss man runterdifferenzieren. Man braucht dafür die Kräfte, die das auch dann letztlich beurteilen oder verurteilen. Und natürlich geht bei sowas immer Zeit ins Land. Aber wenn die Konsequenz auf dem Fuße folgt, dann ist es für bestimmte Leute sicher von Vorteil.
Guter Gedanke. Die Dating-App Tinder hat laut Anbieter in Eimsbüttel die meisten registrierten Nutzer in der Rangliste der nach einem Date suchenden Singles folgen Winterhude und Barmbek. Welche App nutzt du am häufigsten?
Ganz wenig, die Wetter-App höchstens. Bin kein App-Freak. Ja, und verkuppeln lassen musste ich mich an der Stelle auf diese Art auch noch nicht.
Nö. Was reizt dich denn an der Wetter-App so? Ich meine, du kannst es ja eh nicht beeinflussen. Ich dachte, dir ist das dann egal. Und du hältst einen Finger raus und ziehst dann entweder eine gelbe Öljacke an oder...
Ja, aber wenn ich jetzt länger draußen bin, will ich natürlich wissen, ob nochmal Regen kommt. Und da gibt es jedenfalls eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn man da reinguckt. Ansonsten, glaube ich, hat Karl Valentin gesagt, wenn es regnet, freue ich mich. Weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem.
Diese ganze Geschichte mit der Schauspielerei hat ja mehr oder weniger so ein bisschen als Hobby angefangen, ne? So wie andere Leute irgendwie, keine Ahnung, Keramikteller oder ähnliches herstellen, bist du halt zum Schauspielen gegangen, neben der körperlich harten Arbeit als Landwirt. Was hast du denn noch für Hobbys? Also beziehungsweise gibt es Hobbys, die du noch nicht zum Beruf gemacht hast?
Wer kann schon ein Hobby zum Beruf machen? Ich war Fußballer und kein guter, aber ein leidenschaftlicher. Und wenn ich auch nur die Spur einer Chance gehabt hätte, das professionell zu machen, dann wäre ich dieser Spur sicher nachgegangen. Und nein, die Schauspielerei, da am Anfang habe ich ja selbst die niederdeutsche Bühne schien mir schon als etwas. Ich habe da mich vorgestellt und der damalige Direktor sagte, was wollen Sie denn spielen? Ich so, ja, am liebsten was Lustiges, ja. Und wir hatten so eine kleine Studiobühne da, da haben die Kleinhochzeit von Brecht gespielt in einer sehr guten Übertragung. Und ich habe das gesehen und ich war sicher, das ist eine Nummer zu groß für mich, das geht nicht. Und dann bekam ich da aber mein Engagement und ich war in 6 Jahren, war ich da der Lokalheld, sag ich mal, habe alles rauf und runter gespielt, 5 Premieren im Jahr. Und ja, und ich glaube so 86, da sagte der Kurt Timm, hieß der, der kam auch vom Profitheater und sagte, du solltest dir überlegen, ob du Profi werden willst. Da habe ich gedacht, das war für mich wirklich, und das ist nicht übertrieben, so als wenn da jemand dir zu dir sagt, du solltest mal überlegen, zum Mond zu fliegen. Ja, wirklich wahr. Und dann aber ein paar Jahre später stand ich dann doch da und musste mich entscheiden. Ja.
Wie gehst du denn deine Arbeit heute an? Wir haben ja gehört, du warst nicht auf der Schauspielschule, sondern hast nur an der Aussprache vorhin gearbeitet. Aber wie habe ich mir das vorzustellen? Du kriegst also mittlerweile per E-Mail ein Drehbuch zugeschickt, guckst dir das an. Dann ist morgen Drehtag. Wann hast du das erste Mal dich um den Text gekümmert?
Ja, das hat ja ein paar Monate Vorlauf und in der Regel, also wenn es dann konkret wird, brauche ich das auch als Print, weil ich mir da Notizen mache und so weiter und dann kommt die Leseprobe, man setzt sich zusammen, also vorher wird auch schon mal über gewisse Dinge gesprochen und dann gibt es eine Leseprobe, wo die Schauspieler sich dann das erste Mal hören und da wird auch noch viel gefeilt am Text und manchmal auch inhaltlich und dann kriegst du die Endfassung, die Drehfassung und dann beginnst du. Das ist dann Steinbruch, ne? Es kommt drauf an, wie viel Text da ist und ich arbeite mir dann die großen Textstellen, so sie dann da sind, als erste weg, bearbeite die vor. Eigentlich wie ein Koch kann man sich das vorstellen, da fängt eben auch an, die Kartoffeln schon mal zu schälen, das kann man ja schon mal machen und vielleicht das eine oder andere Gemüse schon mal einkaufen und dann vielleicht auch schon vorschneiden. Und so entwickelt sich das hin und man brät das dann alles an. Und wenn das Gericht serviert werden muss, dann muss das heiß und schick auf den Tisch stehen.
Jetzt reden wir doch über das Kochen. Toll. Also es scheint mir so, als
hättest du noch ein bisschen Ahnung. Ja, von der Theorie beherrsche ich das. Aber ansonsten sollten wir uns das nicht wünschen.
Bist du denn jemand, der dann gerne mit Regisseuren diskutiert, weil die ihre eigene Idee haben und du deine auch? Oder bist du da eher so Service-Dienstleister und sagst, wenn er das so haben will, kriegt er das?
Nö, das bin ich nicht. Aber man darf auch nicht, das Diskutieren ist vielleicht in dem Zusammenhang nicht die richtige Formulierung, aber man verabredet sich, sage ich mal. Und man kommt dann auch zu Verabredungen und irgendwann muss jemand die Entscheidung treffen, wir machen das dann so. Und in der Regel ist das dann auch vom Inhalt geleitet und dann ist es auch einfach dem zu folgen. Und man kann auch mal haben, ich möchte jetzt aber, dass wir das so machen. Und wenn das dann die Ansage ist, dann macht man das halt so, aber nicht ohne sich vorher darum gekümmert oder dafür geworben zu haben, dass man das vielleicht etwas anders sehen kann. So. Und in der Regel kommt man da sehr gut auf inhaltlicher Ebene zu Ergebnissen.
Wie viel Spaß macht dir das Ganze? Also ich sag mal, Arbeit, das weißt du als Landwirt, muss ja nicht immer Spaß machen. Mhm. In den meisten Fällen spielt ja die Natur schon nicht mit, wenn du auf dem freien Feld unterwegs bist. Wie ist das bei der Schauspielerei? Ist das dann doch eher Spaß getrieben?
Ja, das ist nicht so, wie soll ich sagen, das ist die Basis von allem. Die Freude am Spiel, du hast schon Bock zu spielen. Aber natürlich gibt es auch Tage, wenn du natürlich jetzt die, was weiß ich, die 30. Wiederholung oder Reproduktion der Szene machst, 30, ja, kannst du haben. Wenn das hoch aufgeschnitten ist und es oft wiederholt werden muss, dann machst du das schon sehr häufig und dann kann das auch schon sehr anstrengend sein, weil du musst es auch jedes Mal wirklich präsentieren, als sei es das erste Mal. Und diesen Ehrgeiz sollte man schon haben, den Anspruch sollte man haben. Aber all das läuft immer auf der grundsätzlichen Basis, das gerne machen zu wollen.
Wie sehr interessierst du dich denn für deine ganze Umgebung? Also sowohl dann oben in Schleswig-Holstein als auch hier in Hamburg, um mal bei Hamburg zu bleiben. Liest du dann regelmäßig Tageszeitungen und guckst, wer so wie was macht? Interessiert dich die Tagespolitik oder die Fußballergebnisse oder ähnliches?
Ja, ich bin sehr interessiert an den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen dieser Tage und auch, wie es dazu kommt und wie die Zusammenhänge sind. Und das ist ja auch wahnsinnig komplex, wenn man da irgendwie in irgendeiner Form den Überblick behalten will und da irgendwie zu einer Meinung kommen will. Und das halte ich auch für elementar. Das ist sehr wichtig, weil es ist nicht von Vorteil, nichts über die Dinge zu wissen. Und ja, aber ich gucke auch natürlich Fußballergebnisse und ich informiere mich schon sehr viel und sehr gerne.
Interessierst du dich auch für die Politik, die dich im Bereich Schauspielerei in irgendeiner Form beeinflussen könnte? Also für die Kulturpolitik hier in Hamburg oder ist dann doch die andere Politik irgendwie intensiver in der Beschäftigung? Gerade jetzt so als Landwirt, was immer da so in den letzten Monaten so passiert.
Ja, insgesamt halt die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die Zeit, in der wir leben. Und jetzt nicht explizit die kulturpolitische Geschichte. Aber natürlich fallen auch solche Themen damit rein. Aber jetzt nicht ausgesucht. Ist mehr so allgemein.
Gibt es für dich da einen Generationenkonflikt? Also sprichst du mit jüngeren Menschen über diese Entwicklung?
Ja, sicher, wenn sich die Gelegenheit ergibt, immer sehr gerne. Ich sehe da weniger einen Generationskonflikt als einen Schichtenkonflikt, sage ich jetzt mal. Und das Auseinanderdividieren der einzelnen gesellschaftlichen Elemente. Und das macht sich auch in gebildet und nicht gebildet, interessiert und nicht interessiert bemerkbar. Und ja, das alles will behandelt sein. Und die Sehnsucht nach den einfachen Antworten auf die komplizierten Fragen, auf die zunehmend komplizierten Fragen, die ist deutlich spürbar. Und genau in diese Lücke stoßen gewisse Leute. Die sozialen Netzwerke alleine, das ist ein Stichwort, das schon abendfüllend ist. Ein, wie ich finde, fast ein Unglück für uns, diese sozialen Netzwerke. Weil das ist ein völlig unkultivierter Raum, der natürlich von bestimmten Leuten genutzt wird und ja, darüber werden wir sehr manipuliert und vor diesem Hintergrund ist es eben wichtig, dass man sich informiert, aber man muss ja auch das Privileg haben, die Zeit dafür zu haben, weil das ist mittlerweile schon auch Zeitraum.
Du hast die sozialen Netzwerke angesprochen, bist du da irgendwie unterwegs? Hast du eine eigene Facebook- oder Instagram-Seite? Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen.
Naja, da bist du in deiner Vorstellung genau richtig. Das ist nicht der Fall. Das sind für mich auch Zeitfressmaschinen und das sind auch, ich finde, das hat auch viel mit Eitelkeiten zu tun, und aber auch das mag auch eine Generationsfrage sein und ich bin da überhaupt nicht vorhanden, überhaupt nicht. Aus gutem Grund.
Gibt es denn Bereiche dieses Jobs, wir haben ja jetzt über die eigentliche Arbeit gesprochen, die dir gar nicht so gefallen? Also raten dir dann Menschen um dich herum zu sagen, jetzt mach mal Social Media, weil dann kriegst du eine Bekanntheit, wirst ein Promi?
Ja, diese Ratschläge gibt es, den folge ich natürlich nicht. Und für mich gibt es da ein Regulativ, hast du zu tun oder hast du nicht zu tun und machst du ganz schöne Sachen oder machst du sie nicht und so. Aber das ist meine Meinung dazu. Da kann man sicher auch verschiedener Meinung sein und vielleicht kann ich mir das als alter Knabe leisten. Und für junge Leute, die in den Beruf starten, mag das auch sich anders darstellen. Da muss man auch vorsichtig sein. Auch das muss man alles differenziert sehen und das ist das Anstrengende dieser Zeit. Du musst alles sehr differenziert sehen.
Wir haben sehr viel über deine Arbeit gesprochen. Wer viel arbeitet, darf auch mal Urlaub machen. Wie sieht denn dein Urlaub aus? Oder hast du den einfach ganzjährig in Schleswig-Holstein?
Ich empfinde mein ganzes Leben als Urlaub. Ich hab doch das Glück, das ist doch eine Mixtur aus all dem. Ansonsten ist Urlaub für mich kein Thema. Ich fahre auch nicht in Urlaub. Ich bin da sehr langweilig. Und mit mir kann man nicht in Urlaub fahren. Das ist auch für alle Beteiligten wirklich eine Plage, mit mir in Urlaub zu fahren. Das ist kein Witz.
Fangen wir mal an bei einer normalen Planung. Also es ist eine Plage, mit dir in Urlaub zu fahren, weil du einfach schon mal gar nicht weg willst? Oder
ja,
weil du zu viele oder zu wenig Sachen mitnimmst? Oder
ja, was soll ich da, hätte ich fast gesagt. Also ich bin, ja, ich habe ja auch das Glück, durch meinen Beruf komme ich ja an so viele Stellen, wo andere in Urlaub fahren, sag ich mal. Und über die Arbeit die Dinge kennenzulernen. Ich habe in allen möglichen Kirchen gedreht und Dom gedreht und sonst wo. Und dann hast du eine astreine Führung. Und ich habe auch am Petersdom gedreht, da kam ich nicht mehr rein. Schon, wir haben da morgens um 6 gedreht und danach wollte ich da rein. Das ging nicht mehr, weil das schon alles voller Smartphones war, die man in die Höhe hielt. Und da habe ich gedacht, dann kann ich mir das Bild ja auch irgendwo aus dem Internet holen. Ja, und ich langweile mich dann auch schnell. Und ich mag mich jetzt nicht mit Herrn Lagerfeld vergleichen, aber ich glaube, der hat eine ähnliche Haltung dazu gehabt.
Und deine Frau schickst du dann alleine weg oder kann die sich einmal im Jahr durchsetzen und es geht dann vielleicht mal von der Nord- an die Ostsee oder umgekehrt?
Ich glaube, die hat gar nicht den Ehrgeiz, sich an der Stelle durchzusetzen, mit mir in Urlaub zu fahren. Da gibt es ja auch gewisse Erfahrungswerte. Ich habe das Glück, dass meine Frau sich dann auch Alternativen sucht und mal mit einer Freundin fährt oder auch alleine fährt. Und auch nicht. Sie ist jetzt aber auch nicht diejenige. Also wir planen auch keine Trekking-Tour irgendwie von Pakistan nach Afghanistan oder sowas. Das sind wir nicht. Und ja, also, aber es ist kein Konfliktpotenzial an der Stelle und es ist schon sehr, sehr special, ich weiß.
Wo kannst du denn, also Urlaub ist ja die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum mal zu entspannen. Wie entspannst du denn?
Naja, ich bin doch, wenn ich auf dem Land bin, bessere Entspannung gibt es für mich so nicht. Ich kann vielleicht zum Reisen auch noch sagen, dass es mag auch was mit meinem mangelnden Bildungshintergrund zu tun haben und das soll keine Kokettiererei sein. Ich habe wirklich keinen besonders großen Bildungshintergrund. Das wird einem dann so deutlich, wenn man mit Leuten wie Otfried Fischer beispielsweise unterwegs ist. Das sind Leute, die haben einfach einen anderen Zugang dann auch. Ich meine, wenn du nach Frankreich fährst, dann kannst du da natürlich hin und dann legst du dich an den Atlantik. Das ist sicher auch nicht verwerflich. Aber wenn du jetzt die französische Sprache sprichst, und hast Zugang zu der Kultur, zu den Leuten und da ein Interesse findest, dann hat das eine ganz andere Qualität. Das ist keine Frage. Und das hätte ich mir vorstellen können, aber den Ehrgeiz habe ich dann nicht und habe auch das auch nicht Italienisch gelernt oder sonst was. Bin nicht der Typ, der die Welt erobert an der Stelle.
Was war denn so die schönste Reise, die du mal gemacht hast, wo du sagst, ach ja, eigentlich war das ganz schön. Vielleicht doch nochmal. Oder kann man sich an die schönste Reise bei dir gar nicht erinnern?
Nee, kann man nicht. Nein, das ist tatsächlich, ich meine, ist auch wenn ich habe, wie gesagt, ich habe ja auf Gran Canaria gedreht und das ist war auch toll, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt nochmal hin muss, ein Zelt aufschlagen oder sowas oder ins Hotel. Muss ich nicht. Nee, ich habe da irgendwie den Zugang nicht und vor allem wird mir dann langweilig. Ich bin nicht derjenige, der sich im Urlaub beschäftigen kann. Das ist natürlich, jetzt wird wahrscheinlich mancher Therapeut versuchen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich kann ihm jetzt schon sagen, es ist erfolglos.
Ist das etwas, wo du geprägt worden bist schon? Hat man dir das auch vorgemacht, weil deine Eltern mit dir auch nicht in Urlaub gefahren sind?
Nein, sowas gab es damals nicht. Meine Eltern waren Bauern und hatten von morgens bis abends, du wirst ja auch angebunden an diese ganzen Tiere, die zu versorgen waren und so viele Arbeitskräfte gab es dann nicht. Und meine Eltern, glaube ich, sind 2 oder 3 Mal in Urlaub gefahren und das war dann irgendwo in Sweserbergland und wir wurden bei Oma geparkt und mehr war das nicht. Das muss man aus der Zeit raus verstehen, das war sicher so. Und ja, und du musst ja auch, ich kann das auch verstehen, wenn jemand sagt, ich fahre jetzt in Urlaub und lass mal echt die Seele baumeln. Aber das habe ich halt in anderer Form und ich habe da jetzt auch nicht das Gefühl, dass mir da was fehlt, überhaupt nicht.
Wie pflegst du denn Freundschaften oder ist das auch so wie Urlaub, andere Leute?
Nee, gar nicht. Ist ja schön, wenn man Freundschaften pflegen kann, wenn man Freunde hat. Ich habe auch schon einige leider auf dem Friedhof zu liegen, mit denen ich früher Fußball gespielt habe auf dem Dorf. Da gibt's noch so ein paar Kontakte aus der Zeit und natürlich auch aus der Szene hier in Hamburg gibt's ein paar Leute, mit denen man sich gerne und öfter mal trifft. Und wirkliche Freunde. Man hat sehr viele Bekannte und das ist auch eine feine Sache, aber dieser Begriff Freund ist ja auch sehr inflationär gehandelt.
Hast du denn so einen Lebensfreund irgendwie, mit dem du schon in der Schule zusammen irgendwie Streiche gespielt hast?
Naja, doch, aus der Zeit. Einer ist leider jetzt gerade plötzlich verstorben. Das ist auch verrückt. Jetzt kommst du in die Jahre, wo dir die Kumpels wegsterben. Nun gut, es gibt da noch 2, die tatsächlich aus dieser Zeit sind. Wir haben schon mit 11 zusammen Fußball gespielt, ja.
Und die fahren aber in Urlaub und lassen dich aber damit in Ruhe.
Ja, ja, das ist eine Bürgerszene und die fahren halt in Urlaub. Die haben auch eine ganz andere Biografie und die fahren gerne in Urlaub und das ist doch okay. Und dann fahren die in Urlaub und ich fahre eben nicht in Urlaub. Und das ist auch gut. Das muss jeder aushalten.
Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und da kommen immer noch 2 Fragen. Die will ich dir wohl auch stellen. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ach, hoffentlich gesund. Das mag jetzt profan klingen, ist es aber nicht. Das ist das Wichtigste. Und wenn ich mich, dann sehe ich mich in 5 Jahren an derselben Stelle, können wir uns ja gerne wieder treffen und bin dann sicher noch hoffentlich auf der Scholle so ein bisschen.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, Hamburg sehe ich im Gesamtzusammenhang in 5 Jahren. Wo stehen wir in 5 Jahren? Wir haben leider wieder Themen auf dem Tisch, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Ich sehe das schon mit einer gewissen Skepsis und bin damit sicher nicht alleine. Ich hoffe, dass wir noch alle nett beieinander sind und gut zusammenleben können und nicht uns andere Themen so stark beschäftigen, dass das die Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigt.
Das war ein sehr schöner Satz zum Abschluss. Zwischendurch haben wir auch sehr viele schöne Sätze und vor allen Dingen interessante Sätze von dir gehört. Lieber Peter-Heinrich Brix, ich bedanke mich recht herzlich für deine tollen Geschichten, für die Zeit, die du aufgewendet hast, uns ein bisschen deinen Kopf näher zu bringen. Und jetzt fahren wir alle in Urlaub und ich sage Ahoi.
Ja, dann wünsche ich schönen Urlaub. Vielen Dank. Ciao.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.